Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Das Rennrad treiben wir Radsportler ja eigentlich mit unseren Beinen an, aber welche Rolle spielt dabei der Kopf? Und profitieren wir sogar durch unsere mentale Stärke, die uns der Sport auch für den Alltag verleiht? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Erik Gutglück, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und ich begrüße unseren heutigen Gast, den Sportwissenschaftler und Experten für körperliche und mentale Gesundheit, Dr. Konrad Smolinski. Hallo Konrad.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass wir dich mal bei uns im Podcast haben. Du warst ja bei uns im Roadbike-Magazin schon öfter, hast du Rede und Antwort gestanden für Trainingsthemen und gerade auch mentale Themen. Und ich bin sehr gespannt, was du zu berichten weißt, wie sich eben Sport, aber auch mentale Stärke gegenseitig ergänzen und vielleicht auch gegenseitig man davon profitieren kann, eben auch für den Alltag. Du bist selbst Ausdauersportler, hast lange Triathlon gemacht und bist Ultramarathonläufer, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Also über viele Stationen in der Kindheit und Jugend, die unter anderem über Leichtathletik und Motocross-Sport gingen, wo der Motocross ein sehr, sehr intensiver physischer Sport ist, wo man schnell lernt, dass wenn man da ein paar Kilometer auf dem Rad oder eben auch in den Laufschuhen zurücklegt, dass das Ganze auch dann auf dem Motorrad in der Spezifik Früchte trägt, bin ich dann zum Triathlon gekommen und da auch relativ schnell zu den längeren Distanzen, also Mittel- oder Langdistanz, Ironman, was sicherlich auch den Zuhörern hier aus dem Radsportsektor was sagt, mit den 180 Kilometern Einzelzeitfahren im Grunde vom Regelwerk her. Und dann hat man sich ganz schnell natürlich auch mit der Thematik Radfahren beschäftigt und ausgiebig, weil man da auch recht viele Umfänge auf dem Rad zurücklegen muss fast schon, kann man sagen, um da leistungsfähig zu sein im Age-Group-Bereich. Und dann eben einfach sicherlich auch so ein bisschen Vita geschuldet, wie es bei vielen ist, entwicklungspsychologisch, dass man sagt, okay, ich habe jetzt schon viel gemacht sportlich, es ist ein extremer Aufwand, jetzt im zeitlichen Sinne, um besser zu werden, also so diese Ergebnis- und Leistungsziele. Und man wird Vater und man hat eine eigene Firma und die läuft gut und man hat viel drumherum, wo man dann einfach sagt, oh, ich muss einfach vielleicht, muss nicht, aber war dann für mich die Erkenntnis, downshiften wieder ein bisschen, zurückgehen zu den Wurzeln. Und da war für mich das Laufen, wie für viele andere auch, einfach noch ein Ticken weniger Aufwand, als es das Radfahren ist, vom zeitlichen her, organisatorischen. Die Schuhe hat man schnell mal mit dem Auto und kann man überall nutzen. Und deswegen habe ich eigentlich so die letzten 10 Jahre wirklich viel zu Fuß zurückgelegt. Und meine Leidenschaft ist definitiv das Laufen in der Natur, vor allem bergig, extrem bergig. Denn beispielsweise bereite ich mich jetzt gerade vor, in 5 Wochen ist in Pyrenäen so ein sehr, sehr großer, bekannter Ultra-Trail-Lauf, wo ich die 163 Kilometer Strecke mit 10.000 Höhenmetern im Aufstieg bewältigen möchte. Und das als Firmeninhaber, Familienvater ist dann immer natürlich, wie bei den Zuhörern jetzt eben auch, die sich für Ötztaler und Co. vorbereiten. Allein die Vorbereitung ist da schon eine ganz, ganz große Komponente, das im Alltag unterzukriegen. Und auch das ist sicherlich schon mental.
das hört sich auf jeden Fall so an, ja. Du hast gerade schon gesagt, eigene Firma, also du betreust Sportler, quasi in Sachen Training, aber eben auch in Sachen mentaler Fitness. Und gleichzeitig aber sind auch nicht nur Sportler bei dir Kunde. Ist das richtig?
Ja, genau. Also man muss sagen, die Firma gibt es jetzt seit 20 Jahren. Wir haben jetzt dieses Jahr Jubiläum. 2004 habe ich das als junger Sportwissenschaftler gegründet, die KS Sports World. Und ich habe mittlerweile ein Team von Festangestellten und Honorarkräften, Freelancern, die also sehr gut ausgebildete Sportwissenschaftler, Trainer, die über Deutschland verteilt an ihren Standorten sitzen und von zu Hause aus Athleten betreuen. Und das bedeutet, wir haben so rund 80, 90 Athleten in der klassischen Trainingsplanbetreuung monatlich. Wie es viele von den Zuhörern kennen und auch nutzen über Training Peaks, wo wir individuelle Trainingspläne schreiben, breit aufgestellt sind. Unser Anspruch oder mein Anspruch war immer frühzeitig eben so diesen Multisportsektor zu bedienen, jetzt nicht der Spezialist für Triathlon zu werden oder der Radsportspezialist in Deutschland als Aushängeschild zu werden. Das heißt, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt, aber Kernschwerpunkt sind die Ausdauersportarten und haben natürlich ein Expertenteam gebildet, wo jeder auch da natürlich in seiner Sportart, die er so sein eigen nennt, sich ausleben kann. Und bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich mich recht frühzeitig eben auch neben der klassischen Trainingslehre und der, wo ich ja ursprünglich studiert habe, auf Prävention, Rehabilitation, der Sportpsychologie immer mehr genährt habe und in dem Bereich ja dann auch nochmal promoviert habe, auch mal ein paar Semester noch Psychologie und Philosophie studiert habe und dann frühzeitig gemerkt habe, dass dieses Thema immer mehr Thema wird, dass es einfach auch extrem interessant ist für mich fachlich, hochspannend ist, jeden Tag aufs Neue mit Menschen zu arbeiten in dem Bereich, sie weiterzubringen, auch mit großen Problemen und Ängsten, die Leute da zu denen zu begegnen und mit ihnen da dran zu arbeiten. Und dann darüber natürlich auch immer wieder in Kontakt kam mit Unternehmerpersönlichkeiten, ganz klassisch, dass halt irgendwie ein Radtrainingsplan-Kunde, sage ich jetzt mal so, der die MSR beispielsweise für sich als Vorbereitung sich bei uns gemeldet hat, dass der aber natürlich auch noch ein anderes Leben hat neben dem Hobby Radsport und auf einmal auf mich zukam und hat gesagt, du, ich finde das spannend, was du jetzt gerade mit mir machst. Der Trainingsplan ist sehr, sehr durchdacht, abwechslungsreich, bringt mich voran. Aber was du dann immer mir während der Telefonate oder auch in einer längeren Sprachnachricht erklärst, das ist fast wie ein Podcast und höre ich immer gern. Und ich nehme da so viel Wissen mit und das bringt mich im Alltag, im Leben, mit der Familie und vor allem in der Firma auch voran. Und das hat dazu geführt, dass ich das natürlich auch dankend aufgenommen habe und eigentlich auch seit Corona mich stark auch beruflich in die Richtung weiterentwickelt habe. Ich mag diesen Begriff Business Coaching immer nicht so. Ich bin nicht der klassische Business Coach, der eher so aus betriebswirtschaftlicher Sicht Optimierung, Leistungsoptimierung voranbringen möchte, sondern mein Geschäftskredo ist immer, ich will die persönliche Entfaltung, die persönliche Leistung ganzheitlich von meinen Kunden fördern und Wohlbefinden verbessern oder eben erhalten. Und das ist für mich ein ganz, ganz, früher galt es immer in der Geschäftswelt als unlösbar und mittlerweile ist es aber, glaube ich, ganz also verbreitet, dass man sagt, nee, du, das langfristig geht das nur, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut, ist ja auch so ein deutscher Begriff, der ganz viel sagt. Also es geht um Gefühle, es geht um Emotionen, es geht um Wohlbefinden und dann klappt es auch langfristig mit Leistung, mit Leistungsentwicklung und mit High Performance. Also ich will, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mein Bestes in der und der Sache geben.
Merkst du, dass, also die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind ja Radsportler, also vielleicht sind auch ein paar Triathleten dabei, merkst du, dass so die Radsportler mental anders ticken als andere Ausdauersportler oder generell andere Sportler oder vielleicht auch als Personen, die gar keinen Sport machen? Also ist der Radsportler per se mental stärker im Alltag als jetzt die Couch Potato oder kann man das so gar nicht verallgemeinern?
Man möchte es immer. Das ist immer so diese, Stammtischpsychologie. Das ist, man ertappt sich da schnell, dass man da so in so Mustern denkt. Aber, und deswegen haben wir ja auch Wissenschaft, wir konnten das nicht wirklich herausstellen. Also es gibt sicherlich gewisse Tendenzen, dass ein Ausdauersportler, der sehr, sehr viele Jahre lang erfolgreich im Ausdauersport ist und Erfolg ist immer Definitionssache, gell? Ob das jetzt da irgendjemand ist, der wirklich über 40, 50 Jahre als Altersklassenathlet sein Ding macht und da wirklich enorme Leistungen vollbringt oder ob es der Olympiasieger ist, gell? Oder Olympiateilnehmer. Das ist dann auch wieder sehr definitionsabhängig. Aber grundsätzlich ist es so, die Frage ist immer, was kam als erstes? Also hat der Mensch sich durch den Ausdauersport zu so einer Persönlichkeit entwickelt oder hat er persönlichkeitsbezogene Fähigkeiten, die Veranlagungen, die ihn zu einem sehr guten Ausdauersportler machen. Und da kann ich nur über die vielen, vielen Jahre sagen, es gibt keine Unterschiede grundsätzlich. Aber es gibt natürlich sportartspezifische Unterschiede, die ich im Coaching auch herausstelle, auf die ich aufmerksam mache und worauf ich die Athleten genau wie auch in einem körperlichen Trainingsplan spezifisch vorbereite. Das ist ein Riesenunterschied, ob du ein Mannschaftssportler bist, ob du ein Tennisspieler bist, wo es immer eins gegen eins ist, wo es immer einen Sieger, einen Verlierer gibt, oder ob du eben dich auf eine RTF vorbereitest, oder eben eine große, ja, für dich Herausforderung, irgendeine große Distanz zu bewältigen, wo es einfach nur um dieses nur Finishen geht. Große Unterschiede. Aber rein von diesen Big Five, diese Persönlichkeitsmerkmale, kann man das, konnte man das wissenschaftlich nicht bestätigen. Ja.
Kann man so wissenschaftlich herausarbeiten, da gibt es Erkenntnisse, wie viel Prozent, ich bleibe jetzt mal beim Radfahren, wirklich der Kopf ausmacht. Also wenn ich jetzt den Ötzi in 10 Stunden finishen will oder MSR in, weiß ich nicht, unter 9 Stunden, wie viel davon ist körperliches Training, wie viel davon ist aber auch mentales Training?
Mentale eine ganz, ganz interessante Frage oder auf der anderen Seite eben auch oder eine ganz schwierige Frage. Im Prozent kann man das nie angeben. Wenn man es im Prozent angeben will, dann muss man halt sagen 33,33. Also eine Drittelbildung, weil für die Leistung sind viele Faktoren entscheidend, die die meisten irgendwo in einem Trainingslehrebuch oft auch aufgezeigt bekommen, wie entsteht sportliche Leistung. Und wenn man es aber so ein bisschen versuchen will zu clustern und ganz viele äußere Faktoren spielen natürlich eine Rolle, auf die wir aber keinen Einfluss nehmen können. Und ich denke, da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, Erik, weil das ist so ein ganz großer Themenblock für mich. Was kann ich selbst beeinflussen und was nicht? Gell? Für was bin ich verantwortlich? Was kann ich kontrollieren? Was ist kontrollierbar, was nicht? Das führt nämlich dann zur mentalen Stärke. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben eine Dreiteilung und deswegen sage ich ein Drittel, weil wir können letztendlich unsere körperlichen, unsere mentalen und unsere technischen Komponenten, unsere Fähigkeiten beeinflussen und durch Training verbessern. Und das immer, in jeder Lebenssituation und in jedem Alter. Immer natürlich für das Niveau der Person individuell angemessen. Aber diese drei Säulen sind ganz entscheidend im Arbeiten, in meinem Verständnis für Coaching. Das heißt, der Kopf, um darauf zurückzukommen, hat 100% Verantwortung und 100% Zusammenhang, weil ich habe oft Athleten schon erlebt, die sind einfach stehen geblieben und haben den Wettkampf abgebrochen. Und dann hast du die gefragt danach, warum hast du eigentlich aufgehört? Naja, ging nicht so richtig. Und hast du schon gesehen, die Werte sind gefallen. Und den Berg bin ich doch auch nicht so hochgefahren, wie ich es eigentlich kann aus dem Training. Du kennst doch meine Werte. Und dann war noch das. Und das Wetter war doch einfach miserabel. Und dann sage ich gar nichts und höre einfach nur weiter zu. Und dann sagt die Person nach 2-3 Minuten, ja, eigentlich war gar nichts. Mein Kopf hat einfach, also ich will damit sagen, immer Klassiker, du ertappst dich selber bei irgendeiner Sache, beispielsweise, dass du an der Kasse stehst vom Supermarkt und dann fängst du an, mit dir zu reden. Oder du willst einen Nagel in die Wand schlagen und triffst nicht den Metallnagel, den du in die Wand schlagen willst, sondern deinen eigenen Fingernagel. Und dann fängst du an, mit dir zu reden. Das heißt, der Mensch ist ja kognitiv so konzipiert, dass wir uns in jedem Moment, und das muss man sich bewusst sein, Handlungsanweisungen gibt und dass wir Selbstgespräche führen und uns zu einer Handlung animieren. Ja? Und das heißt, wenn du in dem Moment nicht das Go gibst für den nächsten Tritt, wirst du nicht weiter Radfahren. Also der Kopf, wenn du mich fragst, spielt 100% eine Rolle. Ja. Aber deine Frage geht ja immer darauf hin, prozentual, wie wichtig ist der Kopf? Und da muss man sagen, der Kopf sollte in der, oder das mentale Training, die mentale Vorbereitung sollte genauso quantitativ ist es nicht vergleichbar, aber qualitativ genauso einen Stellenwert in der Vorbereitung einnehmen, wie es das Fahrerische fahrtechnische, wie auch das körperliche in Anspruch nimmt. Und wenn du dann mit Leuten sprichst, selbst sehr erfahrenen Sportlern, und fragst die mal, wie viele Stunden sitzt du im Sattel, um deine fahrerischen und eben auch konditionellen körperlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, dann sagt der 10 Stunden die Woche, 15 Stunden die Woche, je nachdem. Mhm. Und wie viele Stunden setzt du dich wirklich unmittelbar mit deinen mentalen Fähigkeiten auseinander? Mhm. Und dann stocken die Leute schon, dann hast du die schon, dass die mal sich das bewusst machen. Und da muss man aber sagen, ein Radsportler setzt sich oft naiv, also unbewusst, ohne es fachlich, sage ich mal, anzusteuern, schon viel mit seiner mentalen Komponente auseinander, weil eben jede Trainingseinheit kommen eben die Gedanken, wie bei diesem Beispiel, du schlägst den Nagel in die Wand und triffst deinen eigenen Nagel, so ist ja beim Radfahren auch. Du denkst ja was, wenn du als Erik einem, sag ich mal, 6-7%igen Steigung Berg für 5 Kilometer bergauf fährst, wirst du denken, da kommen Gedanken. Und jetzt lass uns dann gerne drüber sprechen, fachlich. Sind das sinnvolle Gedanken? Soll ich denken? Soll ich irgendwo anders meinen Geist hinlenken? Das ist dann so dieses Mentale.
Ich überlege gerade, also ich wüsste gar nicht, an was ich da denke. Also ja, klar, manchmal denkt man an irgendwas, irgendwie meinetwegen, ah okay, noch 2 Kilometer bis oben oder ja komm, Hälfte hast du schon geschafft oder Tempo ist gut, Beine sind gut. Also ja. Aber jetzt denken, überlege ich gerade, aber ich ertappe mich oder ich bekenne mich schuldig, dass, was du gerade gesagt hast, so 10, 15 Stunden die Woche auf dem Rad sitzen, aber mentales Training null. Bist du genau bei mir quasi in meinem Trainingsplan? Wie kann denn sowas dann aussehen, sich mit seiner mentalen Stärke diese zu trainieren? Weil meine Herangehensweise ist immer so, wenn ich jetzt irgendein Event fahre, ja gut, ich habe schon andere harte Sachen geschafft. Ja, das schaffe ich schon irgendwie. So, also wenn es hart wird, fahre ich halt einfach weiter und denk daran, wie ich hinterher unter der Dusche stehe und stolz bin. Aber wie kann denn so ein Training aussehen? Kann ich das mit mir selber machen oder brauche ich dafür die professionelle Betreuung? Kannst du da mal so ein bisschen durchführen?
Also grundsätzlich muss man sagen, und das hilft dem Hörer, weil die Hörer kennen sich da sehr gut aus mit diesem Thema, mit dem Begriff Training. Und wenn wir sagen, das hast du gut formuliert, wie kann ich meine mentale Komponente oder meine mentalen Fähigkeiten trainieren, dann weiß der Zuhörer, Training ist irgendwo was Gezieltes, also ich arbeite auf was hin. Mhm. Es ist systematisch, es läuft nach gewissen Schemata und auch gewissen Erfahrungswerten ab. Erfahrungswerten meistens natürlich der Experten, wenn man da im Coaching ist. Und es ist planmäßig, also nicht zufällig. Und jetzt hast du ja schon so ein Beispiel gebracht, naja, ich beschäftige mich ehrlich gesagt nicht so damit oder ich trainiere das nicht, aber ich denke dann zum Beispiel an Erfolgserlebnisse aus vergangener Zeit und sag mir, das werde ich schon schaffen, ich habe es doch beim letzten Mal auch geschafft. Und das ist jetzt keine mentale Stärke und das ist auch kein mentales Training vom Grund her, sondern das ist aber eine mentale Strategie, die du anwendest, nämlich sogenannte Selbstgespräche, ja, positiv ausgerichtete Selbstgespräche. Komm, du schaffst das schon. Und das ist eigentlich schon eine positive, sag ich mal, selbstbekräftigende Herangehensweise, die dich mental in der Sache erfolgreich werden lässt. Mhm. Ja. Und jetzt eben zu diesem Thema Training. Du kannst das oder du musst das mit dir machen. Das ist immer auch so meine klare Aussage. Das ist eine Eigenleistung. Und das kann man ganz einfach beschreiben, eben auch über die körperliche Komponente. Ich kann jetzt nicht sagen, Erik, du, ich habe jetzt im Anschluss an unseren gemeinsamen Podcast hier noch 2 Termine. Ich schaff's heute leider nicht, wie gedacht, in der Mittagspause 2 Stunden aufs Rennrad zu gehen. Übernimm das mal für mich. Das geht nicht. Mhm. Ja? Mhm. Biologisch, körperlich, physiologisch. Ja. Genauso kann ich nicht, und das wird aber oft vorausgesetzt fast schon oder gewünscht von Kunden, dass sie sagen, na jetzt widme ich mich doch hier oder wende mich an einen Experten und zahle sogar noch für Geld. Jetzt möchte ich, dass der mich mental stark macht. Und das geht nicht. Es ist eine Eigenleistung. Nur du kannst dich mental stark machen. Ich bin der Coach, ich kann dir aber Aufgaben geben. Ich kann dir ganz banale Aufgaben geben, wie es eben auch beim Körperlichen der Fall ist, und kann sagen, im übertragenen Sinne, fahr 5-mal diesen Berg hoch. Mhm. Ja, und das geht mental auch. Und das ist dann mentales Training. Um da so ein bisschen reinzugehen, die erste Sache ist für mich immer, mental ist alles, was wir denken, das sind unsere Worte, die Worte, die wir nach außen richten, aber vor allem die Worte, die wir an uns richten. Und es sind genauso Handlungen, weil Gedanken, wie ich es eben gesagt habe, setzen Handlungen in Gang. Mhm. Ja? Und das heißt, bei jeder Handlung wird irgendwo ein Gedanke davor stehen. Ja? Und dann ist noch ein wichtiges Wort, die Einstellung. Die Einstellung ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, wenn man von mentalem Training spricht, ist es erstmal ganz wichtig, dass man sich besser kennenlernt. Und das kann man eben sagen, und da hilft das den Radsportler genauso wie allen anderen Menschen in unserer modernen Gesellschaft, sage ich jetzt konkret hier im deutschsprachigen Raum. Das heißt, für mich ist ein ganz wertvolles Wort, wir arbeiten ja immer viel mit Anglismen, aber Deutsch ist natürlich unsere Muttersprache und wir können damit sehr viel anfangen, und zwar Bewusstsein. Und jetzt kann man sagen, Bewusstsein als ein Wort, aber man kann es auch trennen und kann sagen, Bewusstsein. Mhm. Und da kommen wir zu einer Sache, Erik, und das ist natürlich, bin ich da jetzt nicht der Erste, der das hier in einem Podcast anspricht, wir kommen zu dieser Thema Achtsamkeit. Mhm. Das heißt, beobachte dich selbst mal, und wenn wir mit den deutschen Worten weitersprechen, ist es ja auch so, Unterbewusstsein. Das heißt, im Alltag fällt es dir nicht auf. Du hast vorhin schon so gesagt, na ja, so richtig, an was denke ich eigentlich, wenn ich da irgend so einen schönen Alpenpass einen Berg hochfahre? Und wenn du mich jetzt fragst, bei meinen langen Ultraläufen, die Zeit vergeht wie im Flug, aber es ist schon anspruchsvoll, diese unterbewussten Prozesse bewusst zu machen. Und das ist genau das Thema. Das heißt, eine Person, ein Zuhörer jetzt, der sich mental, seinen mentalen Fähigkeiten annehmen möchte und die verbessern möchte, der muss erstmal ganz bewusst sein. Also sei einfach mal im Moment und nimm erstmal einfach nur wahr. Ohne bewerten oder ohne verändern zu wollen. Das ist auch immer so ein Zusatz, den die Achtsamkeitspraxis immer wieder zeigt. Wir sind ganz, ganz stark konditioniert. Das sind wir grundher nicht von unserem Gehirn, sondern wir sind so konditioniert über die Art des Lebens, dass wir ganz schnell Bewertungen annehmen und sehr schnell in der Optimierung sind. Und das ist Gift für High Performance. Denn du musst eigentlich einfach sein. Also du kannst ja Fahrrad fahren, aber in dem Moment, wo du einen Gedanke bekommst und Zweifel bekommst, beispielsweise, du fühlst in deine Beine und kriegst die Information, dass deine Beine schwer sind oder müde sind. Mhm. Und das ist eben dieses Gefühl, ein Gefühl wird zu einem Gedanke und der Gedanke wird zur Handlung. Das heißt, du wirst in dem Moment vielleicht Tempo rausnehmen.
Mhm. Mhm. Wenn du dieses bewusst Leertaste sein ansprichst, das heißt quasi den Moment mit seinen Sinnen, also Geruch, Geschmack, Tasten, Hören, Sehen, wahrnehmen. Das meinst
unsere
du?
Unsere fünf Sinne, genau. Das ist im Grunde genommen, sage ich immer meinen Sportlern, die einzige Möglichkeit, um wirklich im Moment zu sein. Weil was wir beide jetzt gerade machen, ist ja ein Austauschen, ein intellektueller Austausch, wo wir viel drüber nachdenken. Aber in dem Moment können wir keine körperlich-motorische High-Performance bringen, weil das Ganze ja im Muskelgedächtnis verankert ist, motorische Gedächtnis. Das heißt, wir lassen ja Bewegungsabläufe einfach nur ablaufen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir denken, Denkprozess setzt immer voraus Vergangenheit und Zukunft. Der Erik stellt mir eine Frage, die interpretiere ich und ich gehe in die Vergangenheit, weil ich kann nicht in die Zukunft gehen. Ich muss aus meinen Erfahrungen, deswegen lädst du mich hier ein und sagst, der Konrad ist ein Experte, weil der ganz viel Wissen sich angelesen hat und hatte Mentoren, hatte gute Dozenten. hat Wissen in Erfahrung gebracht und hat aber jetzt 20 Jahre Berufserfahrung mit ganz vielen Menschen. Und jetzt muss ich aber, um deine Frage zu beantworten, nach hinten in die Rückschau gehen, in die Vergangenheit. Mhm. Ja. Das heißt, jegliche Denkprozesse, die wir im Alltag vollziehen, beziehen sich auf Vergangenes. Aha, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und auf die Zukunft. Das wird hoffentlich so sein. Und das ist der größte Leistungskiller des modernen Menschen, dieses in die Zukunft ergebnisorientiert. Ich mache jetzt was, damit hoffentlich das und das in der Zukunft rauskommt. Und da habe ich vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Das ist ein Thema, wo ich mich ganz viel mit beschäftige. Es liegt ja gar nicht in unserer Kontrolle, die Zukunft. Mhm. Wir können nur das Momentane kontrollieren. Also in unserer hundertprozentigen Kontrolle liegen eben, was ich eben schon gesagt habe, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen und unsere Einstellung. Das sind die Dinge, die wir kontrollieren können. Mhm. Und über diese Dinge können wir natürlich, also gerade auch über unsere Handlungen und Einstellungen, können wir natürlich diese drei großen Felder der Fähigkeiten persönlich beeinflussen. Also wir haben die Kontrolle darüber. Wir können uns körperlich, wir können uns mental, wir können uns fahrerisch, technisch, also dieses Craft, Handwerk einer Sportart, oder auch in anderen Lebensbereichen, können wir uns widmen und können uns verbessern. Was wir aber nicht können, und das ist immer wieder das, was die Menschen auch so ängstigt und so in ihrer Leistung einschränkt, sind diese ganzen Dinge im Außen. Wir können nicht die Meinung anderer Menschen beeinflussen. Wir können nicht den Spielausgang von dem Champions-League-Finale beeinflussen, so sehr, wie wir es uns wünschen. Mhm. Wir können nicht das Wetter im Sommerurlaub oder am Renntag beeinflussen. Also ganz stark, wir können nicht die gegnerische Leistung beeinflussen. Mhm.
Heißt im Umkehrschluss, wir können uns nur darauf geistig vorbereiten, mental vorbereiten, dass wenn eine Situation eintritt, dass man dann eben, also jetzt mal ganz doof, ich plane jetzt den schönsten Alpenurlaub, habe meine Routen gebaut und jetzt komme ich da an und es regnet eine Woche lang. So. Das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann frei nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, kann ich eben mich auch mental damit auseinandersetzen, okay, es regnet jetzt halt, ist halt so, ist auch nur Wasser.
Genau, das, was du jetzt so gesprochen hast, ist ja so wirklich so diese typischen Radsportler oder Sportler-Sprüche, die aber richtig sind, weil was ist das? Emotionale Bewältigung. Ja, ganz klar, da muss man schon schmunzeln, wenn so ein Radsportkumpel irgendwie früh ist, dann an der Bushaltestelle auf einen wartet und dann das Wetter nicht so ganz super aussieht. Da gibt's immer einen in der Gruppe, der dann irgendwie so ein, zwei so klassische Sprüche drauf hat. Gell? Mhm. Und das ist es ja dann auch. Also nimm es mit Leichtigkeit, weil du wirst es eh nicht verändern können. Und wenn man da aber jetzt so ein bisschen weggeht von diesen lockeren Sprüchen und geht eher wirklich zum tieferen Sinn dahinter, dann muss man eben wirklich ganz klar sagen, es hat die Eigenschaft, dass wenn du dich mit dem Wetter beschäftigst und es eine Unkontrollierbarkeit ist, dass du unweigerlich den Fokus von dem, was du eigentlich kontrollieren kannst, wegnimmst. Und das ist das Problem. Das heißt, du hast einen Fokusverlust von dem, was eigentlich entscheidend ist. Und du hast einen Fokus auf eine Sache, die du eh nicht beeinflussen kannst. Also ist es eigentlich vertane Zeit. Mit dem Nebeneffekt, dass du ganz oft daraus resultierend Zweifel und Unsicherheitsempfinden bekommst. Ja. Und deswegen, Erik, das vielleicht noch als Anschluss. Du hast das vorhin kurz schon angesprochen. Sollte ich mich vielleicht dann auch mit den Dingen beschäftigen? Ja, das musst du sogar. Also wenn man einen Sportler fragt, was ängstigt dich, gell? Oder was schafft bei dir Unsicherheit? Dann wird der Sportler dir ja was sagen. So. Und dann ist es so, dass die Person sich genau mit dieser Sache auseinandersetzen muss. Also welcher äußere Faktor war Auslöser für diesen negativen Gedanken, für diesen Zweifler oder noch tiefer liegend für dieses unwohle Gefühl? Und ich bringe ein ganz einfaches Beispiel, was jeder Hörer schon irgendwann im Leben hatte. Du trittst irgendwo auf eine Bühne ins Rampenlicht. Die Bühne kann sein, dass du im Kindergarten, der Weihnachtsmann ist zu Besuch, vorgerufen wirst und du sollst ein Gedicht aufsagen. Mhm. Die Bühne oder das Scheinwerferrampenlicht kann sein, du hast Abiturprüfung, mündliche Prüfung, wirst aufgerufen. Die Bühne, der Scheinwerfer kann sein, du hast ein wichtiges Vorstellungsgespräch auf Arbeit oder hast ein Team-Meeting und musst auf einmal vor der Gruppe dein Thema präsentieren, dein Projekt präsentieren oder natürlich im sportlichen Setting. Und dann ist das Rampenlicht auf dich gerichtet. Und dann kennt jeder dieses Gefühl, diesen Moment, wo du merkst, wo du kognitiv wahrnimmst, dass alle Augen auf dich gerichtet sind. Mhm. Und das ist ein Gefühl. Und in der Psychologie, konkret in der Sportpsychologie, geht es am Ende immer nur um dieses Gefühl. Das heißt, wenn jemand Angst hat, dann sagen viele von außen da, warum hast du Angst, ja, bei einer Abfahrt? Du bist doch ein unglaublich erfahrener und guter Rennradfahrer. Mhm. Aber das Gefühl kannst du der Person nicht nehmen, weil es ist ja sein Gefühl. Ja, und deswegen muss man immer wieder sagen, es geht hier rein um Gefühle. Ja.
Mhm. Wie können denn so Trainingseinheiten, also ich höre so raus, dass ich quasi mit dem mentalen Training meine, oder das ist eigentlich schon fast die nächste Frage, die ich dir stellen würde, was verändere ich denn da? Ist das meine Einstellung zu den Dingen? Ist es mein Bewusstsein den Dingen gegenüber? Ja. Oder was passiert durch mentales Training genau?
Also letztendlich die Dinge, die ich gesagt habe, die du selbst kontrollieren kannst, wenn du nur diese Dinge kontrollieren kannst, dann kannst du natürlich auch diese Dinge nur trainieren. Weil wir können nicht Dinge trainieren, die wir nicht beeinflussen, kontrollieren können. Ja. Und deswegen, das Mentaltraining ist sehr breit und facettenreich und richtet sich genau auf diese Punkte aus. Das heißt, ändere deine Einstellung. Oft ist es ganz, ganz oft nur dieses berühmte Glas ist halb voll oder ist halb leer. Das ist aber nur eine Perspektive und eine Einstellungssache, ja? Eine Bewertungssache. Oder wie mit dem Regen das Beispiel, dass man einfach sagt, du, Regen an sich macht gar nicht krank. Ja? Da müssten Menschen, die irgendwo in regenreichen Gebieten leben, immer krank sein. Aber Wasser auf den Körper, auf die Haut, macht nicht krank, sondern dein Immunsystem ist stark gefordert, da ist irgendwie ein großer Open-Window-Effekt und. Kann man dann wissenschaftlich erklären. Aber grundsätzlich, Nässe macht nicht krank. Es gibt viele Menschen, die lieben es, täglich zu schwimmen. Ja, die sind jeden Tag mit Wasser in Berührung. Das macht nicht krank. Mhm. Es gibt ganz viele Menschen, die machen tägliches in den See springen, das ganze Jahr, 365 Tage als Challenge. Da ist das Wasser im Sommer wärmer als im Winter. Es gibt sogar Menschen, die bewusst Eistonne und so weiter machen. Ja. Mhm. Auch das, by the way, ist ja schon wieder ein mentales Training. Weil, und das mache ich auch mit meinen Sportlern, natürlich hat es auch wieder körperliche Effekte auf Immunsystem, Regeneration und so weiter. Aber, das Beispiel ist, glaube ich, gut, stell dich unter die Dusche und dreh auf ganz kalt und mach die Dusche an. Mhm. Jetzt habe ich doch gesagt, bewusst sein. Du sollst sein, ohne zu bewerten, ohne zu verändern. Das heißt, lass doch einfach mal das kalte Wasser über dich laufen, ohne zu bewerten. Und das fällt uns schwer, das habe ich ja gesagt. Der Mensch ist konditioniert auf Bewertungsmuster. Und jetzt können wir aber deine Einstellung ganz schnell ändern, Erik. Wenn du nämlich sagst zu mir, Konrad, Kaltwasser, ich war schon immer ein Warmduscher, ich mag das nicht, gell? Ich bin Sommertyp, 10 Sekunden, länger nicht. Und jetzt hast du mir aber aufgeschrieben, 1 Minute Kaltwasser duschen. Ich pack das nicht. Ich habe ehrlich gesagt, nach 30 Sekunden habe ich die Dusche ausgemacht. Und jetzt will ich einfach mal deine Einstellung versuchen zu ändern. Lieber Erik, stell dir vor, du hast einen schweren Radunfall bei einer schnellen Abfahrt, bei 70 km/h stürzt du und bist querschnittgelähmt. Mhm. Jetzt sage ich dir, wenn du 30 Tage in Folge 1 Minute kalt duschst, wirst du wieder laufen können. Mhm. Vorstellbar? Habe ich deine Einstellung geändert?
Ja, ich würde es wahrscheinlich, ich würde dem Ganzen eher eine Chance geben, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Genau. Aber weil natürlich eine klare Belohnung, also da steckt ja schon wieder ein Belohnungsprinzip für mich jetzt drin.
Genau, genau. Ja. Und deswegen bringe ich solche drastischen Beispiele, weil die Menschen sind immer so vorgefertigt mit ihren Einstellungen und mit ihren Meinungen. Und es ist ganz einfach, man kann es ganz, ganz einfach eben auch zu was positiven Tränen. Und da sagst du das Richtige. Das Allerwichtigste, die wichtigste fundamentale mentale Eigenschaft, die wir brauchen oder Fähigkeit ist Motivation. Und da weißt du, wie alle Zuhörer auch, Motivation ist ein ganz, ganz inflationär gebrauchter Begriff und ist auch in der Sportpsychologie das am meist beforschteste, untersuchte Gebiet. Ne? Aber es ist eben auch so elementar, weil es muss für dich lohnenswert oder interessant sein, die Sache. Und jetzt sind wir voll ja in der Thematik drin. Nur du selber kannst für dich dieses Warum und dieses wirkliche Motiv in dir haben und dir selbst begründen. Und wenn jemand bei einem Wettkampf aussteigt oder nicht alles gibt, dann ist es immer die Motivation. Es ist immer die Motivation, weil die Person, also dieses tiefe Verlangen, dieses tiefe Interesse oder dieses tiefe, dass es lohnenswert ist, dann nicht mehr klar vor Augen hat.
Würde ich insofern direkt unterschreiben, weil ich mich selber oft dabei ertappe, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Berg auf Zeit hochfahre und ich will eine persönliche Bestzeit fahren, meinetwegen hier bei mir in Frankfurt den Feldberg, und ich merke so nach der Hälfte, gucke ich auf den Wahoo und sehe, Mist, ich bin schon eine Minute hinter meiner Zeit von damals. So, das kann ich gar nicht mehr rausholen, mit so wie ich mich gerade körperlich fühle, dass dann auch so wirklich die Motivation und diese Belohnung des potenziellen neuen persönlichen Rekords, die ist dann weg und dann ist bei mir auch sofort zack, aus, rechts ran, in den Straßengraben setzen und tief durchatmen.
Ja,
also
ja.
Da muss ich gerade so dran denken, dass ich total so ticke, dass sobald es irgendwie noch möglich ist, mein Ziel oder meine Belohnung oder was auch immer zu erreichen, dann kann ich mich auch brutal quälen. Aber sobald ich merke, dass du wirst vielleicht eine Minute 30 höchstens langsamer sein, dann ist so zack, aus der Ofen. Und genau. Auch der Kopf und auch der
ganz,
Körper.
Ganz tolles Beispiel von dir, Klassiker. Man muss sagen, und da ist jetzt auch so ein bisschen die Radsportspezifik vielleicht, wir sind ganz stark ergebnisorientiert ausgerichtet oder leistungsorientiert mit wirklich Zahlen und Fakten im Radsport. Da spricht man ja nur von irgendwelchen FDP-Werten und von irgendwelchen Heldenleistungen, irgendeinem Schnitt, den man irgendwo gefahren ist, gell? Oder die Programme und Anbieter machen es dann eben auch möglich, sogenannte Comms und so weiter. Und das ist schön, weil das ist natürlich Motivation, grundsätzlich was für sich zu machen, auch mehr zu machen. Das kann extrem förderlich sein. Also Ziele sind ganz wichtig. Viele hören dann so ein bisschen aus meinen Antworten immer raus, also sind Ziele Mist? Nein, Gottes Willen, Ziele sind ganz, ganz wichtig. Wir kennen nur eben in der klassischen Sportpsychologie verschiedene Ziele, also Ergebnisziele, Leistungsziele und Prozessziele. Und Ergebnisziele sind halt immer schnell zu finden und einfach auszudrücken und zu sagen, ich will jetzt hier aufs Treppchen. Haben aber eben ganz wenig Kontrolle. Also du hast wenig Kontrollmöglichkeiten. Und deswegen ist es immer so die Sache, wir brauchen unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Aufgaben sozusagen im Prozess, wo du vielleicht mal dich weiterentwickeln willst und hin willst für was ganz Großes. Aber es ist ganz wichtig, Ziele zu haben. Nur, und das ist diese große Schnitt, den großen Schnitt, den ich mache, wenn du Höchstleistung vollbringen willst, und das zählt im Training, im Alltag oder bei einem großen Rennen, wo du eine Startnummer dran hast, dann ist es hinderlich, an Zielen sich zu motivieren. Also das heißt, du kannst ein halbes Jahr auf das große Ziel hinarbeiten, aber in dem Moment, wo du an der Startlinie stehst, musst du bewusst sein. Du musst nichts machen, du musst sein. Wenn du da was anstrebst, ist es nicht unmöglich. Also wir reden jetzt von Nuancen, wir reden jetzt von Optimierung. Es ist immer ein Reduzieren deines optimalen Handlungsfokuses. Du bist dann nicht im Handlungsfokus, sondern du bist dann zu sehr zahlen-datenbasiert.
Ich nehme jetzt mal, also du hast jetzt gerade gesagt, aufs Treppchen fahren, schwierig als Ziel, weil klar, wenn Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Filippo Ganna auftauchen, dann werde ich Erik Gutglück nicht aufs Podium fahren. Das weiß ich jetzt schon.
Ja.
Das kann ich nicht kontrollieren.
Das kannst du nicht beeinflussen, aber du hast ja jetzt nun Weltstars benannt. Und das ist ja dann wieder so, da bist du ja dann trotzdem stolz, wenn du Vierter wirst hinter denen und du hast dann das Erfolgserlebnis. Mhm. Aber wenn du jetzt Leute hast, wo man sagt, die sind eher so dein Leistungsniveau, Peer Group entsprechend und sind halt einen Ticken besser an dem Tag, warum auch immer, dann bist du vielleicht richtig traurig und hast nicht dieses Erfolgserlebnis, was du aber eigentlich haben dürftest nach so einem tollen Rennen, weil du so ergebnisorientiert denkst. Mhm. Ja? Und das ist dann immer, es gibt aber ja gar keine Information über deine eigene Leistung. Mhm.
Wie wäre das jetzt bei jemandem, der einen Radmarathon fährt und jetzt sagt, er will den Ötzi unter 10 Stunden fahren? Das ist ja auch letztlich ein Ergebnisziel, auch wenn das weniger von den anderen abhängt, als wahrscheinlich viel mehr von, also stelle ich mir auch als Ergebnisziel vor und schwierig zu formulieren, weil wenn es regnet an dem Tag, verliere ich allein in den Abfahrten schon, ich sage jetzt mal 10, 15 Minuten, als wenn es trocken wäre.
Genau. Also es ist kein Ergebnisziel, sondern es ist ein klassisches Leistungsziel. Ganz banal ausgedrückt, ein Leistungsziel ist, ich möchte denke ich mal, formuliert, sagt jedem mittlerweile was. Wir hatten das auch schon mal in der Ausgabe des Magazins, dass die Ziele sollten möglichst smart formuliert sein, um eben auch die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und wenn wir ein Leistungsziel haben, dann ist das immer eigentlich so dieses Sportlehrers Liebling, sage ich immer. Das heißt, wir würden sagen, ich möchte in 4 Wochen 10 Liegestütze schaffen. Ganz banales Beispiel. Mhm. Und jetzt kommen wir zu deinen Ötztaler unter 10 Stunden. Das ist genauso so ein Leistungsziel. Und jetzt freut sich ja, deswegen sage ich Sportlehrers Liebling, jetzt freut sich schon der Trainer, weil jetzt können wir das Training darauf ausrichten, dass du das schaffst. Also wir haben ganz klare Orientierungspunkte und ein erfahrener Radsporttrainer kann dir genau sagen, welche Parameter du erfüllen musst und was du dafür tun musst. Also es ist immer ein sehr gutes also du hast sehr gute Informationen, was dafür getan werden muss. Mhm. Ja. Und das ist nämlich bei einem Ergebnisziel nicht so. Ein Ergebnisziel ist ganz schnell formuliert, aber ist ganz, ganz schwer Informationen, also du weißt nicht, was du dafür tun musst. Mhm. Wenn du jetzt Vierter wirst bei unserem Beispiel, dann kann man einfach dann danach sagen, ich habe zu wenig trainiert, die anderen waren besser. Mhm. Ja, das war so. Mhm. Mhm. Definitiv, gell? Mhm.
Was wäre jetzt so ein Prozessziel, wenn ich jetzt meinetwegen den Ötzi fahren will? Also was muss ich mir dahinter vorstellen?
Prozessziel ist immer so diese Entwicklung, wo man sagt, okay, du willst dich weiterentwickeln in deinen Fähigkeiten. Gell? Also du legst dir gar keine feste Größe an, was so eine Leistung oder so ein Ergebnis angeht, sondern du willst deine Fähigkeiten verbessern. Beispielsweise könnte man jetzt sagen, du willst deine mentalen Fähigkeiten jetzt mal verbessern. Du bist den Ötztaler schon 2-3 Mal gefahren, bist den auch sehr gut gefahren im Sinne von fahrerischen und körperlichen Komponenten. Mhm. Ganz klar so Trainingswerten, Trainingsplan basiert. Und jetzt willst du das Ganze machen und willst deine mentalen Fähigkeiten versuchen, darauf auszurichten und maximal zu optimieren. Mhm. Und schon wirst du merken, dass das ein Prozess ist, wie du natürlich, wie das eine das andere bedingt und wie du eben auf einmal, was wir eben schon so kurz angesprochen haben, auch anders über die Dinge denkst. Mhm. Mhm.
Was wären so für Leute, die jetzt gar nicht irgendwie Wettkämpfe oder irgendwas fahren, sondern die sich eher so Ziele setzen wie, ich möchte mal 100 Kilometer schaffen oder ich möchte 5 Kilo abnehmen. Sind das dann auch Leistungsziele oder sind das...
Weil das sind auch Leistungsziele.
Das kann ich ja schon, sage ich mal, relativ stark beeinflussen, ob ich das schaffe oder nicht. Ja,
das sind Leistungsziele.
Im Gegensatz zur Zielzeit beim Radmarathon.
Genau, also das kannst du besser beeinflussen, weil du ja nicht so viele äußere Faktoren hast, glaubt man. Letztendlich ist es sehr ähnlich. Du hast beim Radmarathon halt schlechtes Wetter, das hast du aber eben bei dem Moment Abnehmen auch, dass du dann auch irgendwelche Hürden hast, da hast du eine Erkältung oder was, oder kannst deine Dinge nicht so durchziehen. Wichtig ist, dass du eben solche Ziele hast, dass du die smart formulierst. Gell? Also sagen wir es vielleicht nochmal hier, das smart ist letztendlich... steht das S für spezifisch und spezifisch wäre eben jetzt, was willst du denn wirklich damit erreichen? Was willst du denn wirklich verändern? Ja? Mhm. Und das muss man dann schon ein bisschen genauer ausformulieren. Dann ist das M bei smart für messbar, Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass es eben auch irgendwo messbar ist. Irgendwo am Ende man das eben auch sagen kann, erreicht oder nicht. Dann das A ist für Attraktivität. Das heißt, wieder jetzt kommt das Motiv dahinter. Das kannst nur du dir selbst geben. Ist das für mich interessant oder lohnenswert? Mhm. Abnehmen 10 Kilo? Ja, ist es, weil dann passe ich wieder in meine Radhose und dann kann ich mit meinen Kumpels wieder Rad fahren. Mhm. Ja. Dann hat man R, realistisch. Realistisch ist so eine Sache, wo ich immer sage, als Mentaltrainer, so ganz realistisch darf das noch nicht sein. Es muss für dich vorstellbar sein, ja. Mhm. Aber wenn da 10 Kumpels von dir sagen, never ever wirst du das schaffen, dann hätten wir keine Heldenleistung, gell? Weil alles erstmal unvorstellbar galt, bevor sich dann eine Person aufgemacht hat und hatte sich diesem Ziel angenommen. Mhm. Ja, also dieses realistisch, im normalen Alltag ist es eben so, dass dann das Umfeld oder der Trainer, Freunde sagen, du, das ist machbar, aus der Erfahrung raus, ich habe letztes Jahr auch damit angefangen und habe es auch geschafft. Das ist dann so. Und das Letzte ist auch genauso wichtig, das T für terminiert. Mhm. Du musst dich festlegen.
Ja. Klarer Zeitpunkt quasi. Wann und wo soll es passieren? Vielen.
Ja. Ja. Mhm. Also dieses Akronym, dieses SMART, gell, das ist ganz, ganz altmodisch. Das ist schon ganz viele Jahre kennen wir das und vor allem im Business Coaching auch. Aber ist so wertvoll, weil die Menschen sich nicht mehr festlegen und weil Menschen sagen, wenn ich mal Zeit habe, werde ich aufräumen und dann Ordnung zu haben. Mhm. Nee, du musst ganz klar sagen, ich bin ein ordentlicher Mensch. Das ist die Einstellung, sind meine Werte. Und deshalb werde ich Dinge, die ich aus dem Schrank nehme, sofort dann im Anschluss wieder oder Fahrradwerkstatt meine Schlüssel wieder an die Werkstattwand hängen, damit ich immer mein System habe und Ordnung habe. Mhm. Eine ganz andere Angehensweise. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte abnehmen, dann sage ich, na los geht's. Mhm. Wenn jemand sagt, ich möchte aufhören mit Rauchen, falscher Ansatz. Ich möchte einen gesunden, leistungsfähigen Körper haben. Mhm. Und jetzt müssen wir es aber noch smart definieren. Das heißt, ich möchte in 3 Monaten 10 Kilo abnehmen. Warum ist es attraktiv? Weil ich einen Ötztaler fahren will und weil ich weiß, dass jedes Kilo brutal am Berg Hubarbeit bedeutet und Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Das hat mir der Sportwissenschaftler oder die freundliche, attraktive Sportwissenschaftlerin bei der Leistungsdiagnostik mir erklärt, Watt pro Kilogramm Körpergewicht und das Gewicht, der Gewichtsbezug beim Radsport so bedeutend ist. Und schon ist es attraktiv. Mhm. Mhm. Und spezifisch wird's, weil ich dann sage, okay, ich werde jetzt meine Ernährung so und so umstellen und ich werde mein Training so und so umstellen, damit ich das schaffe. Also das Spezifische zeigt dir auf, wie will ich es denn eigentlich machen?
Mhm. Mhm. Wie muss man sich denn so Trainingseinheiten konkret vorstellen, die du oder die Hausaufgaben, so habe ich es vorhin so ein bisschen interpretiert, weil du hast ja gesagt, nur ich als Sportler selber kann meine Einstellung zu Dingen ändern. Wie sehen dann so Trainingseinheiten aus? Ist das dann auch mal wirklich sowas ganz Absurdes wie die 1 Minute kalt duschen? Oder sind das eher schon spezifischere Aufgaben, die eben sich mit dem Radfahren und vielleicht auch mit der Situation, okay, du fährst jetzt eben den letzten von 4 Pässen und deine Kräfte versagen und du hinterfragst dein ganzes Leben, dass du quasi versuchst, den Sportler im Mentaltraining in diese Situation schon mal reinzukriegen, dass er irgendwie Strategien entwickelt, um dann, wenn die Situation eintritt, da bestmöglich durchzukommen und nicht aufzugeben und vielleicht trotzdem das Ziel zu erreichen. Wie sehen so Workouts noch aus?
Also fangen wir mal ganz einfach an. Das einfachste, aber effektivste Workout ist dieses sogenannte Journaling, Tagebuchtechnik. Kennt jeder, ist aber wirklich das allerbeste Tool, weil wir müssen ja immer überlegen, wie schaffen wir als Mensch die unterbewussten Dinge, vor allem des Alltags, in das Bewusstsein zu rücken und wie können wir damit eben auch wirklich effektiv arbeiten. Und da hat sich gezeigt, dass wir, wenn wir eine feste Tageszeit, also wieder diese Gewohnheiten implementieren, immer frühs nach dem Aufstehen oder immer nach dem Frühstück oder immer nach der Trainingseinheit oder immer am Abend als letztes, statt elektrische Geräte zu nutzen, setze ich mich hin und schreibe ganz altmodisch in ein Buch mit Zettel und Stift, mir einfach mal auf, was habe ich denn heute erlebt, nicht im Detail, und was habe ich gemacht und was hat mich meinem Ziel wirklich näher gebracht? Was habe ich proaktiv gemacht, um mein Ziel, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, Ötztaler unter 10 Stunden meinetwegen, um das zu erreichen. Das ist unglaublich wertvoll, weil es schafft halt sehr viel Selbstvertrauen und schafft halt wirklich diese Verantwortung, dass ich bin dafür verantwortlich. Ich habe es heute versäumt, was dafür zu tun. Mhm. Morgen kann ich das ändern. Beispielsweise. Es hilft dabei, deine Einstellung zu ändern. Wir haben ganz viele Menschen heutzutage durch Medien, durch der gemeinsame Umgang miteinander und so weiter, dass Menschen unglaublich Angst haben und unglaublich pessimistisch sind und unglaublich zweifeln. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, sich jeden Tag banal 3 Dinge aufzuschreiben, die man als sehr positiv bewertet, die einem gefallen haben, die ein gutes Gefühl in einen ausgelöst haben, also wofür man dankbar ist. Und das schafft Positivität, weil das ist wie Liegestütze machen. Wenn du einen Tag Liegestütze machst und nächsten Tag Liegestütze machst, nächsten Tag, dann merkst du an dem Tag selber noch nicht wirklich einen Fortschritt. Aber irgendwann wird sich das in der Intensität ja irgendwo kumulieren, die Reize, und irgendwann schaffst du so viel Liegestütze, wie du es nie geglaubt hast. Und so ist es mit deinem Mentalen auch. Das heißt, wenn du regelmäßig dich mit Dingen beschäftigst, die positiv sind, die für dich auch konstruktiv förderlich sind für deine Ziele, für deine Vorhaben, dann wird sich dein Gehirn auch ganz darauf ausrichten. Also banal gesagt, wenn du im Alltag nur schlecht denkst und negative Selbstgespräche hast, zweifelnde, überwiegend, nicht nur, gell? Überwiegend, dann kannst du beim Rennen nicht optimistisch und leistungsorientiert und selbstbewusst sein. Das geht nicht. Ja? Du kannst nicht den Schalter umlegen. Das heißt, es ist ganz, ganz viel Verhalten. Wie denkst du, wie verhältst du dich im Alltag? Und jede einzelne Trainingseinheit, wenn wir jetzt einfach mal einen Tipp für die Hörer rausgeben wollen, jede Trainingseinheit auf dem Rad ist eine Riesenchance, um mental zu trainieren. Nämlich, indem du einfach bewusst mal darauf achtest, auf was lenkst du deine Aufmerksamkeit. Bist du eher am Zweifeln? Bist du, was ist der erste Gedanke? Du fährst einen Berg hoch und was ist dann so, was kommt dann für Gedanken?
Hui, noch ganz schön lang.
Genau, und das ist ja eine Bewertung, und die führt dazu, dass du, so wie du es jetzt wunderbar formuliert hast, dass du dann in den Körper hineinfühlst und dann wirst du, das ist diese Psychosomatik, dann wirst du natürlich auch nicht, wow, ich fühle mich so leicht, ich gehe jetzt voll ab, sondern dann fühlst du in deine Beine und denkst, boah, ja, die sind schwer, jetzt muss ich aber einen Gang rausnehmen. Es bedingt sich einander.
Ja. Wenn du sagst, so abends 3 positive Dinge aufschreiben, die man am Tag erlebt hat, müssen das Dinge sein, die einen selber betreffen und selber widerfahren sind? Oder kann das auch sein, dass man, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber in den Nachrichten wurde über einen Flugzeugabsturz berichtet, da haben aber alle überlebt. So, und das hat mich irgendwie gefreut, dass da alle überlebt haben und keiner zu Schaden kam. Kann es auch sowas sein? Oder sollten es immer Dinge sein, die irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein Lob von meinem Chef bekommen oder was weiß ich, sollten das...
Das Lob vom Chef schon Dinge eher sein. als das andere, also beides ist möglich. Das erste Beispiel mit dem Flugzeugabsturz ist so, dass ich sage, hilft erstmal eine positive, optimistische Grundeinstellung zu entwickeln, die ganz, ganz entscheidend ist. Über diese Tagebuchfunktion sollst du ja Dinge machen, die du dir selber zuschreibst. Was hast du an dem Flugzeugabsturz Flugzeugabsturz zu tun?
Hoffentlich nichts.
Das ist ja gerade das gesellschaftliche Problem, auch immer mit den sozialen Medien, dass wir uns überall in die Dinge ja reindenken und überall glauben, irgendwo fast schon Teil davon zu sein. Und das führt dazu, dass wir halt einfach viel zu sehr uns mit nicht kontrollierbaren Dingen beschäftigen. Also förderlich sind Dinge, wo du sagst, die habe ich in der Verantwortung gehabt und habe ich gut gemacht. Mhm. Ja, weil oft werde ich gefragt, naja, wie werde ich denn jetzt selbstbewusster? Sage ich immer, allgemein selbstbewusster wirst du schwer werden. Eine gewisse Grundzuversicht, ja, aber du musst ja Selbstvertrauen auf was beziehen. Das ist immer ein Zusammenhang. Das heißt, eigentlich musst du deinen Fähigkeiten vertrauen. Mhm. Und das heißt wiederum, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, wenn du an der Startlinie des Ötztalers stehst, dann musst du eine Überzeugung haben davon, dass du körperlich, fahrerisch und mental in der Lage bist, das zu bewältigen. Mhm. Oder unter 10 Stunden zu fahren, wenn das dein Ziel ist.
Mhm. Da ist man ja auch ganz schnell so beim Thema, also du hast gerade Selbstzweifel angesprochen, da ist man auch ganz schnell beim Thema Angst. Und wir hatten auch schon das Thema Stürze, ja, Nervosität vor Wettkämpfen. Also viele Menschen haben ja vielleicht auch Angst vor gewissen Dingen, auch im Sport. Mhm. Was hilft denn dagegen? Sind das eigentlich die gleichen Strategien oder muss man konkrete Ängste vor gewissen Dingen, Angst vorm Scheitern vielleicht auch, muss man das ganz anders mental angehen?
Mhm. Nein, Ängste ist natürlich so ein Klassiker. Man muss halt sagen, Angst ist erstmal was Überlebenswichtiges und was Positives. Also schon will ich dir ja vermitteln, dass du vielleicht deine Einstellung zum Thema Angst änderst. Wovor hast du denn Angst? Also da fragt man natürlich dann ganz konkret und versucht das ein bisschen tiefer zu legen, ein bisschen ausführlicher. Was ist denn wirklich die Angst, ja, dahinter? Und umso näher du dich der Thematik näherst und wirklich tiefer dem entgegengehst, umso häufiger verlieren Menschen auch in Angst. Ne? Und dann ist es so, dass du wirklich versuchst, mit dem Sportler die Situation zu erleben, durchleben, visualisieren. Eine ganz, ganz sehr, sehr wertvolle Therapieform oder Trainingsform, dass du halt einfach die Person die Abfahrt in Gedanken abfahren lässt, mhm, Stück für Stück, und die Person sich der Sache nähern kann und dann aber natürlich eine Sicherheit und ein Vertrauen dazu entwickelt. Ja. Und wir haben ganz oft, dass Menschen natürlich nicht ehrlich zu sich selbst sind, würde man jetzt so frei raussagen, aber eben nicht so bewusst mit sich selbst umgehen und dass sie oberflächlich sagen, na, bin doch gar nicht aufgeregt vom Wettkampf, ja, und ich habe doch gar keine Nervosität, wo man dann sagt, naja, aber dein Blutdruck, deine Herzfrequenz, ja, deine Häufigkeit, wie du auf Toilette gehst in den 1-2 Tagen davor, die sprechen eine andere Sprache. Das mhm. heißt, irgendwas lässt sich ja doch nervös werden oder ist Stress für deinen Körper. Mhm. Ja, deswegen ist es immer so dieses Oberflächliche, der Athlet ja, mit der Sonnenbrille, der wirkt so cool und leger und der andere wirkt so aufgeregt und zittrig. Es ist ganz viel selbst, da habe ich vorhin schon gesagt, Arbeit, mach dir mal bewusst, was verunsichert dich denn? Schreib dir das mal auf, gell? Und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Und war das jetzt wirklich was Schlimmes? Und bei dem Thema Abfahrt, das ist natürlich allgegenwärtig. Das ist nichts, was man sich einbildet, sondern es gibt natürlich da genügend Beispiele, wo man sagt, es sind Menschen wirklich schwer verunglückt, ja, mhm, bei rasenden Abfahrten. Und da besteht auch ein nachvollziehbares, objektives Risiko. Mhm. Und jetzt ist aber die Sache, jeder Mensch für sich selber muss natürlich beurteilen, ist es das mir wert? Ist es interessant und lohnenswert? Sind wir wieder bei der Motivation? Und wenn ja, dann welche Chance hast du, diese Sache zu verändern? Und da ist es so, dass immer bei dieser Säule nämlich des Handwerks, des Craft, also der fahrerischen Fähigkeiten, du kannst nur deinen Abfahrleistungen vertrauen, du kannst nur weniger Angst bei der Abfahrt bekommen, wenn du trainierst. Mhm. Und jetzt müsste man dann wirklich körperlich trainieren, dass man sagt, jetzt fahre ich mit dir meine Abfahrt, du fährst mal hinter mir her und versuchst mal meine Linie zu fahren. Und dann hast du ganz oft bei Einsteigern oder unsicheren Fahrern nämlich ein Aha-Erlebnis, dass die sagen, oh, so schlimm war es gar nicht, weil mhm. ich jetzt ganz anders gefahren bin. Also mhm. du bist vielleicht sehr ineffizient oder biomechanisch ungünstig in die Kurve gefahren. Und schon war das, ja, also da geht's wirklich rein um natürlich die fahrerischen Komponenten, wie bremse ich, wann bremse ich, wie Gewichtsverlagerung und so weiter. Mhm. Du musst die Fähigkeiten trainieren.
Mhm. Mhm.
Weil die Angst ist erstmal wertvoll, gell? Also viele haben immer so die Vorstellung, ich bin aber ein komischer Mensch, ich empfinde da Angst, wo andere sich halsbrecherisch in die Abfahrt stürzen, wo ich sage, sei doch dankbar, das ist doch eine Information deines Gehirns, deines Geistes, will dir ja was sagen. Und jetzt, warum hast du Angst? Ja, mein Sportfreund ist letztes Jahr schwer verunglückt, hat sich Schlüsselbein gebrochen und ich bin hinter ihm gefahren, habe das gesehen. Aha, okay. Und jetzt kann man da mitarbeiten.
Was hilft denn, wenn man vielleicht auch mal ein Motivationstief hat, also sich nicht zum Sport aufraffen kann oder ja, eigentlich wollte ich ja irgendwie die 10 Kilo abnehmen, aber ach nee, komm, irgendwie doch nicht. Und also gibt's ja auch immer wieder Leute, die, und hab ich auch selber schon erlebt, ich glaube, es hat jeder schon mal erlebt, dass man auch mal mit der Motivation struggelt, auf Deutsch gesagt. Das kann ja auch, das muss ja gar nicht beim Sport sein, das kann ja auch in anderen Dingen sein. Was hilft denn da, um Motivation wieder zu erlangen?
Gibt es natürlich wieder ganz, ganz viele Dinge. Ich versuche mal auf ein paar Sachen einzugehen. Mhm. Das erste haben wir schon genannt und das muss man jetzt auch wieder chronologisch nennen. Du brauchst ein großes Warum. Du musst was haben, was für dich lohnenswert, interessant ist, was wirklich lohnenswert und interessant ist und was dich oftmals eben auch ein bisschen ängstigt, also wo du ja selber sagst, ich muss jetzt was machen, weil sonst packe ich das nicht. Das ist das Erste. Also such dir Ziele raus, die auch vielleicht die angemessen sind, gell? Also wo der Anforderungspassus irgendwo stimmig ist. Natürlich, Überforderung ist nicht gut, aber das muss ein Ticken höher sein als das, was du bisher gemacht hast. Das Nächste ist ganz wichtig, dass du mit dir selbst halt irgendwo Verpflichtungen eingehst und dass du, wenn du so ein Typ bist, der so die Dinge gerne aufschiebt, dass du halt sagst, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich irgendwo eine gewisse Sanktion oder Strafe, die ich mir selber auferlege. Das ist ein gutes Tool. Ja. Das Zweite oder das Dritte ist, dass du Verbindlichkeiten eingehst, indem du mit Freunden dich verabredest. Ganz klar, hilft immer, gell? Verabredungen treffen, Verbindlichkeiten schaffen. Das kannst du mit dir selber. Ja, aber kannst du natürlich mit deinem Umfeld. Dann so die ganz rein mentalen Sachen. So tun, als ob. Ja, also du musst dir einfach vorstellen, die inneren Bilder visualisieren, dass du diesen großen Erfolg, dass du den Gipfel erreichst oder die Zieldurchfahrt und ganz viele Menschen stehen da und applaudieren dir. Also sieh immer mal im Laufe des Trainingsprozesses auch dich erfolgreich das Ganze schon bewältigen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Sache.
Wie viel ist so grundsätzlich bei mentalen Fragen und bei mentalem Training auch Typsache? Also es gibt ja diese positiv denkenden Menschen, es gibt die Selbstzweifler, es gibt die Ängstlichen, es gibt die Lauten, es gibt die Introvertierten, die Extrovertierten. Welche Rolle spielt das, wie man sich dann eben mental stärken muss? Oder wie unterscheiden sich da dann die Herangehensweisen?
Das ist natürlich dann ist immer so dieses individuelle Arbeiten, wenn man da richtig im Coaching ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Person sich ja auf sich einlassen muss und die Person wird merken, was tut mir gut, was mit was für einen welchen Zustand kann ich Leistung bringen? Ja? Muss ich laut sein, um Leistung zu bringen? Muss ich leise sein? Muss ich ja, also das ist dann sehr, sehr individuell. Da kennen wir die Spitzensportler, da gibt's Leute, früher hat man mal gesagt, so in der Leichtathletik oder so, gell, die großen Namen, die dann immer ganz, ganz viel Action gemacht haben und da getänzelt, die Jamaikaner und die Fingernägel lackiert, die Mädels das sind genau die Themen. Also das ist immer, wie fühle ich mich wohl? Und da kommen wir dann zu den einfachen Trainingstipps, dass man eben sagt, okay, schaffe doch möglichst häufig einen Zustand oder ein Umfeld erstmal, wo du dich wohlfühlst. Ja, und da ist auch wieder dieses, du musst erstmal dich fragen und erstmal überlegen, was tut mir denn gut? Immer wenn ich das und das mache, fühle ich mich wohl. So, und das immer beim Sporttreiben. Es gibt ganz wenig Menschen, die sagen, nach einer Stunde. Und jetzt sind wir natürlich nicht nur beim Radsport, sondern was den Menschen eben gefällt. Eine Stunde tanzen, eine Stunde Tischtennis, aber natürlich auch eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Rennrad, fühle ich mich unglaublich wohl. Ja. Und dann geht es jetzt weiter, dass man sagt, immer wenn ich das Musikstück höre von einem Rennen, fühle ich mich unglaublich wohl. Das löst in mir innerlich sehr, sehr positive Gefühle und Gedanken aus. Mhm. Mhm. Also das ist was ganz, ganz Entscheidendes, dass man eben auch für sich so eine Analyse betreibt, was brauche ich denn, um leistungsfähig zu sein? Und da kann man natürlich aus wissenschaftlicher Sicht relativ viel mitgeben und auch Tipps, Ideen geben. Aber die Person selbst muss sich was entwickeln. Und das sind wir fachlich gesehen dann bei sogenannten Routinen, Wettkampfroutinen, festen Abläufen, wo wir wissen aus der Praxis und auch aus Untersuchungen, dass das die beste Strategie ist, um eben so diesen Leistungsdruck, Versagensängste und so weiter zu entgehen, weil ich dann wie so eine Navigation habe, wie so eine Landkarte von einer Sache, auf die ich meine Handlung bewusst lenke, zur anderen. Mhm. Und wenn ich es schaffe, mein Geist auf eine Sache bewusst zu lenken, dann habe ich nicht im gleichen Moment Unsicherheitsempfinden oder dieses Abgrunddenken, dass ich da irgendwo zweifle. Ja. Mhm.
Wie kann man denn Fortschritte messen im Sinne von, ja, dass ich bereite mich jetzt auf irgendeinen Wettkampf vor, ich will den totalen Einbruch am letzten Berg vermeiden und bin jetzt aber, keine Ahnung, habe 6 Monate vorher angefangen zu trainieren und würde gerne mal so nach 3 Monaten, also quasi zur Halbzeit meines Trainingsplans wissen, habe ich mich denn eigentlich mental verbessert? Wie kann man sowas, gibt es da so Tests, die man mit sich selber machen kann, wo man dann sehen kann, ach, guck mal, da habe ich mich weiterentwickelt?
Also ja, es gibt verschiedene Tests, aber man könnte das ja einfach für den Alltag so brauchen. Geh bewusst durch den Tag und führe gerne auch eine Strichliste, wie oft hast du Zweifel, wie oft denkst du negativ, wie oft denkst du an Dinge oder lenkst du deine Aufmerksamkeit auf Dinge, die eben für dich unkontrollierbar sind. Mhm. Wie oft schaffst du es wirklich, im Hier und Jetzt zu sein und auf Dinge dich zu konzentrieren, die kontrollierbar sind? Mhm. Das ist ganz einfach und wirkungsvoll.
Also dann wahrscheinlich wirklich das Tagebuch führen und dann einfach mal die letzten 4, 6, 8 Wochen, ich weiß nicht, nach wann man da Fortschritte merkt, aber dann einfach mal durch.
Du merkst es sofort. Das ist das Schlimme. Das Schwierige ist, du merkst es, du weißt nicht, wann es den wirklichen Erfolg dir bringt in dem Sinne oder wann du da jetzt so merkst, dass das richtig vorangeht. Aber eigentlich hast du sofort Veränderungen. Mhm. Du hast sofort Veränderungen in deiner Einstellung. Also ich bin davon überzeugt, sonst würde ich jetzt mit dir hier die Zeit nicht verwenden, dass die Zuhörer allein durch meine Ideen, Anregungen reflektieren. Und das ist ja nun unsere tolle Fähigkeit, dass wir uns eben das Unbewusste mal ins Bewusstsein rücken und dass die Person ihre Einstellung dazu ändert und sagt, ja, ist doch Blödsinn. Ja. Klassiker, nochmal zum Radsportmittel zu kommen, zum Alltag, zum Trainingsalltag. Was machen die elektronischen Mittel mit uns? Das Wattmessung und so weiter, das war alles super gut. Mhm. Aber es gibt so viele Menschen, die mittlerweile, ja, wenn sie an der roten Ampel stehen, machen sie dann, stoppen sie eben die Aufzeichnung oder macht das Gerät ja automatisch, wenn man so einstellt, die Funktion, oder fahren über eine Kreuzung drüber, um ihren Schnitt zu halten. Ja, das will ich sagen damit. Oder fahren eine Strecke, die auf dem Radweg, fahren nicht auf dem Radweg, weil das ja dann wieder so ein bisschen zickzack drauffahren und so weiter den Schnitt versaut. Mhm. Also die Leute sind viel zu sehr im Ergebnis in der Leistung, was ganz, ganz oft ja eben hinderlich ist für die Leistung. Mhm. Mhm. Ja. Und das kannst du im Training trainieren. Es ist doch völlig egal, ob du jetzt im Training 2 km/h langsamer fährst, weil du irgendwo eine holprige Straße langfahren musstest oder du lässt einen Berg aus, bewusst, weil du den Schnitt nicht versauen willst. Ja? Mhm. Und sowas sind so diese alltäglichen Situationen, die lauern überall, wo man sich eigentlich jederzeit da trainieren kann.
Mhm. Ja? Du hast es gerade so schön noch auf den Punkt gebracht, sich selber trainieren kann. Ab welchem Punkt macht es dann doch Sinn, sich professionelle Unterstützung, wie zum Beispiel bei dir, zu holen. Sollte das schon der erste Schritt sein? Also wirst du wahrscheinlich sagen, ja, gerne. Aber
wann
ist es unumgänglich?
Es ist unumgänglich, wenn ein Mensch den hohen Anspruch hat, seine Leistung zu verbessern, sein Wohlbefinden zu verbessern gleichermaßen, und halt so dieses Growing Mindset, die Herangehensweise hat, dass er sagt, du, ich will eigentlich das Optimum versuchen rauszuholen aus mir. Es ist ja eine reine Dienstleistung. Also wir haben jetzt heute nicht über psychologische Themen gesprochen, wo ich ja auch in der Form gar nicht der Ansprechpartner bin, wo man wirklich dann auch oftmals wirklich fachliche Hilfe braucht und auch aufsuchen sollte, sondern wir reden jetzt wirklich von dem klassischen Mentaltraining, Optimierung im Sport. Mhm. Und da ist es so, es muss interessant oder lohnenswert sein für die Person, sage ich wieder. Mhm. Es ist identisch. Warum lässt du dir von jemandem einen Trainingsplan schreiben? Weil du sagst, es ist für mich super interessant und lohnenswert. Ich glaube, das ist ja das Wichtige, das ist wieder ein Gefühl, was dahinter liegt. Ich fühle mich bei dieser Person sicher, dass die Person mir Unterstützung gibt, dass die Person mir Vorgaben gibt, Orientierung gibt, mit denen ich besser werde. Also der ganz klassische Coaching-Ansatz, ich erreiche Ziele überhaupt, die ich sonst gar nicht erreichen würde. Oder ich erreiche sie schneller und besser, ohne lange Umwege oder negative Erlebnisse und Learnings, die vielleicht dann auch schmerzhaft sind, körperlich und Überlastungsschäden und so weiter. Und das ist es. Also ich will nur ganz klar sagen, das mentale Training lohnt sich genauso wie das körperliche Training. Mhm. Und wie ich es versucht hatte auszudrücken, es bedingt sich einander.
Mhm. Ja, und wahrscheinlich wie beim körperlichen Training, man kann erstmal selber für sich starten mit dem mentalen Training, aber wahrscheinlich wird man irgendwann, oder wenn man feststellt, ich komme da irgendwie nicht weiter, dann ist wahrscheinlich so wie, ich kann jetzt mir Workouts raussuchen und bei uns im Magazin stehen ja auch immer schöne Workouts, die man machen kann, aber irgendwann merke ich, ja, irgendwie erreiche ich so ein Plateau, es geht nicht weiter vorwärts und dann sucht man sich eben Hilfe beim Profi wahrscheinlich.
Genau. Und das ist eben wirklich dieser Coaching-Ansatz. Das heißt, ich gehe auf die Person ein und ich will die Person ja in dem Moment abholen, wo sie gerade steht und ihr Unterstützung geben bei ihren Zielen aus eben Erreichung, erstmal Formulierung der Ziele. Gell? Viele kommen ja erstmal auch und haben auch gar kein klares Ziel. Und dann eben über diese Vision oder das Ziel, was man gemeinsam erarbeitet hat, dann eben zu unterstützen. Ja, also wirklich dieser klassische Unterstützer zu sein und unbequeme Fragen zu stellen. Also das ist ja das Thema. Klar können wir uns diese ganzen Fragen auch selber stellen, aber es ist halt mit viel, viel mehr Tiefe und Konsequenz oftmals verbunden, wenn es jemand gibt, der von außen mir dann Fragen stellt, wo unbequeme Fragen, wo ich dann für mich darauf antworten muss oder Antworten finden sollte. Und ja, es ist viel diese Reflexion, also auch nach dem Rennen, einfach mal aufzuschreiben, was ist ja dann auch gleichzeitig eine gute Verarbeitung. Was ist mir passiert? Was Sinn habe ich für Gedanken gehabt? Das ist unglaublich wertvoll.
Mm-mm. Und wahrscheinlich auch einfach wichtig, dass man, wenn man so Strategien für sich findet, und da bin ich wieder bei dem Punkt, was ich vorhin meinte, dass ich so tick, naja, ich habe das schon mal geschafft, dann schaffe ich es diesmal auch. Wenn man so eine Strategie hat, dass man da dann wahrscheinlich auch möglichst dran festhält.
Genau. Also ein ganz großer Punkt ist natürlich, diese Dinge auf Erfahrenem aufzubauen und sich ins Bewusstsein zu holen, du, was habe ich eigentlich alles schon geschafft im Leben? Mhm. Auch wieder so ein ganz banales Tool, was immer wieder funktioniert. Nimm Zettel und Stift, A4-Blatt, mach eine Tabelle, zwei Spalten. Die linke Spalte, da schreibst du mal rein, was du kannst, wo du dich für gut hältst, gell, wo du sagst, da habe ich irgendwie Talent oder bin ich begabt. Und auf der zweiten Spalte, auf der rechten Seite, schreibst du mal Dinge auf, die du nicht gut kannst, wo du Glaubenssätze entwickelt hast, Erfahrungen, Erlebnisse dazu geführt haben, dass du darüber denkst, dass du die nicht gut kannst. Und wenn man dir da jetzt ein bisschen Raum gibt, mal eine Woche, nicht jetzt ad hoc, dann wirst du erkennen, dass die linke Seite, das, was du gut kannst, verschwindend gering ist, ganz wenig Dinge, gegenüber dieser Negativliste.
Das habe ich nämlich gerade so, ging mir so durch den Kopf, wahrscheinlich wäre bei mir die rechte Seite länger als die linke.
Ja. Und genau, und das ist auch das Learning daraus, worauf ich hinaus will. Jetzt kommt das Spannende. Warum beschäftigst du dich, viele machen das, nicht alle, kann ich jetzt nicht von dir behaupten, aber mit dieser Liste, was du alles nicht kannst, Beschäftige dich doch mit den Dingen, die du kannst. Und jetzt kommt's aber. Und die dir ja wichtig sind. Und das ist ja deine Motivation, dein Warum. Du musst doch sagen, was ist mir wichtig. Und wenn du jetzt zu mir sagst, und das ist Coaching, Konrad, auf der Liste, auf der rechten Seite steht, dass ich schlecht bin im Gitarre spielen. Und meine Motivation ist riesig. Es ist lohnenswert und interessant für mich, weil meine Großmutter war eine begnadete Gitarrenspielerin und ich will die Familienära weiterführen, dass dieses Gitarrenspielen können rüber auf die linke Seite kommt. Was machen wir? Mhm. Und da sagt der Erik natürlich,
Gitarrenunterricht.
Wir trainieren. Genau. Ja. Wir schnappen uns das. Das ist dann das Commitment. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich will aufhören mit Rauchen. Ist das falsche Ansatz, sondern man muss ganz klar sagen, mein Commitment ist, ich möchte in einem gesunden, leistungsfähigen Körper leben. Mhm. Und dann passt Rauchen nicht dazu. Ja? Mhm. So. Also entscheide dich für eine Sache, erkenne im Leben, kannst du nicht alles können und nicht gut in allem sein. Wir werden ganz viele Dinge haben, wo du dich daran runterziehen lassen könntest, was du alles nicht kannst. Mhm. Und jetzt kommen wir aber auch natürlich wieder zur Bewertungsgrundlage. Es ist ja eine ganz subjektive Interpretation. Gut, schlecht, was kann ich nicht. Gell? Das ist dann nochmal der nächste Punkt. Da fange ich aber ganz oft an mit Menschen, die eigentlich nur den Ötztaler optimal bewältigen wollen. Und die sind dann auch so manchmal ungeduldig. Dann sagen die, Mensch, aber wir wollen doch jetzt hier spezifisch was machen. Sage ich, das Spezifischste bist du. Wir müssen erstmal bei dir ansetzen. Wer will ich sein? Was sind meine Werte? Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann kommen wir dazu, was du haben willst. Und dann kommen wir dazu, was du tun musst, um das zu bekommen. Mhm. Und Leute definieren sich eben ganz oft über dieses Haben und glauben, dass wenn sie das und das geschafft haben, mehr Sympathie, mehr Anerkennung und sonst was bekommen. Und das wird niemals so sein, weil was kannst du kontrollieren? Habe ich genannt schon. Und was kann ich nicht kontrollieren? Ich kann nie die Meinung anderer Menschen kontrollieren.
Mhm. Aus dieser Pro-Kontra- oder Stärken-Schwächen-Tabelle habe ich jetzt so auch rausgenommen, dass auf der rechten Seite auch bewusst Sachen stehen bleiben dürfen. Also dass man auch akzeptieren muss, dass da, keine Ahnung, eben steht, ich weiß nicht, in meinem Fall jetzt, ich bin kein guter Sprinter. Also könnte ich jetzt sagen, jo, trainiere ich halt. Der wird aber wahrscheinlich nie auf die linke Seite wandern, weil da einfach auch eine genetische Veranlagung fehlt. Also wahrscheinlich auch ganz wichtig und dann auch über den Sport hinaus wichtig für den Alltag, dass einfach auch gewisse Dinge auf der rechten Seite stehen dürfen und dass man auch Schwächen haben darf, nehme ich mal an.
Genau, also ich würde es dann gar nicht als Schwächen bezeichnen, sondern es ist halt einfach diese Akzeptanz, dass man im Leben nicht alles machen kann, nicht alles beeinflussen kann und dass die Dinge, die einem wichtig sind, dass man die in Fokus nehmen sollte und da aber auch dran arbeiten sollte. Und das fällt dann vielen Menschen schwer, gell? Die sind dann halt irgendwo im Nirgendwo, ich sage immer gern, die sind dann in so einem Flipperautomat, die Kugel, die dann einfach von links nach rechts, von oben nach unten, wirklich wie so ein Spielball umhergetrieben werden und sich fühlen, weil da kommt der Trend und der Trend. Nee, konzentrier dich doch mal auf die Sache, die dir wichtig ist und mit Überzeugung. Und dann wirst du sie ja auch durchziehen. Und dann wird das ja auch dieses, was ganz wichtig ist im Leben, ich formuliere es immer mit diesem Puzzle-Metapher, dass du die Teile aneinander setzt und dann entsteht da ein schönes Bild raus. Weil, und das ist auch wieder eine ganz wichtige Information, glaube ich, oder nochmal für den Hörer. Es geht auch gar nicht darum, Dinge zu haben, sondern es geht darum, Dinge zu entwickeln und dahin zu kommen. Also wir brauchen doch auf dem Weg hin zu einer Sache, das ist doch Leben. Ja? Also Puzzeln, wenn ich jetzt ein großes 2000-Teile-Puzzle habe und ich greife in die Kiste und das erste Teil passt und das zweite passt, beim dritten gucke ich schon gar nicht mehr hin und es passt schon wieder komischerweise. Ich bin aber ein Glückspilz und gell, dann hörst du spätestens nach 5 Teilen auf, weil es ist super langweilig. Es ist nicht lohnenswert, es ist nicht interessant, komme ich hier in meinen Worten. Mhm. Also wir wollen doch, dass es erstmal am Anfang schwer fällt und dass es vielleicht auch ein Stück weit verrückt ist oder unvorstellbar ist. Und dann wird Leben daraus. Ja. Und das ist unser gesellschaftliches Thema heutzutage immer mehr, weil wir alles absichern wollen und alles so von außen gesteuert, kontrolliert haben wollen. Und ganz, ganz entscheidend, weil wir eben verlernt haben, uns auf Dinge wirklich einzulassen. Es ist zu viel Auswahl, zu viel Ablenkung. Ja. Dieses sei mehr im Moment und besinn dich auf die Sache.
Kann man denn grundsätzlich sagen, was einem der Radsport für das Leben abseits des Sports lehrt und wie sich da eben diese Effekte übertragen lassen?
Ja, also Radsport oder Sport generell ist eine Riesenmöglichkeit, um da sehr viele positive Dinge für seine Persönlichkeit, fürs Leben mitzunehmen. Eine Sache, die mir einfällt, ist ganz, ganz klar dieses, ich selbst habe die Verantwortung für alles, was ich mache, aber auch, was ich nicht mache, was ich versäumt habe, wenn ich mich beispielsweise an der Startlinie stehe und ich bin unsicher und habe Zweifel, weil ich einfach 6 Wochen oder 8 Wochen krank war und konnte nicht trainieren, dann sind diese Zweifel ja berechtigt, weil ich habe ja versäumt in der Zeit, meine Fähigkeiten zu entwickeln. Und dann sollte man auch nicht irgend so einen Zweckoptimismus an den Tag leben, sondern dann sollte man eben seine Ziele anpassen und eben wieder genau das machen, dass man auf seinen Fähigkeiten basierend seinen Fähigkeiten vertraut. Und das ist was ganz Spannendes, dass viele Kinder und Nachwuchssportler so das beschreiben oder im Nachgang aus der Karriere raus beschreiben. Wenn ich im Sport das Erlebnis mal hatte, dass ich was bewusst getan habe, also ich hatte ein Ziel, ich habe dafür gearbeitet und dann auf einmal mein Ziel erreicht. Das ist so ein wertvolles Gefühl und darum geht's eben wieder. Wir Menschen brauchen dieses Gefühl, dieses Aha-Erlebnis und das lässt sich auf alle anderen Lebensbereiche überführen. Und das ist oft so, dass man Kinder, wenn man die in der Schule dann hat oder auch so aus schwierigen sozialen Familien, dass es einfach noch nicht den Moment gab, dass eine Person für sich erkannt hat, egal in welchem Alter, wenn ich für mich das Ziel habe und was dafür tue, dass ich das auch erreichen kann. Und wenn es einmal erlebt wurde, dann ist es eigentlich, kann man sagen, Game Changer fürs Leben. Dann funktioniert es nämlich in allen Bereichen.
Ja. Aber diese Erfahrung muss eben erstmal gemacht werden.
Die muss gemacht werden und dafür ist natürlich dann auch wieder ideal ein Trainer, auch im Nachwuchsradsport, der nämlich dann angemessene Zielstellungen formuliert und den Kindern oder den Jugendlichen den Weg zeigt und sie an die Hand nimmt und ihnen aufzeigt, wie komme ich dahin? Und das ist eine ganz tolle Sache. Eine weitere Sache, die mir einfällt dazu, ist das Thema Disziplin. Ja, Disziplin ist so ein Wort, entweder man mag es oder man hasst es. Es gibt sehr disziplinierte Menschen, die dann auch sagen, naja, ich habe alles, was ich in meinem Leben geschafft habe, würde ich jetzt mal auf meine große Disziplin zurückführen. Und dann gibt es Menschen, die mögen das gar nicht, so ja vielleicht Freigeister oder so ein bisschen Künstlertypen. Aber man muss sagen, Disziplin ist immer erstmal wo ich dranbleibe und wo ich trotz äußerer Widerstände und das ist eben so das, was beim Radsport gelehrt wird, dass es schwerfällt und dass es auch mal kleine Niederlagen und Enttäuschungen gab, dass man trotzdem dranbleibt. Ja? Also an dieser großen Sache dranbleibt. Dass es immer mal wieder täglich irgendwo auf und ab gibt. Man fährt die Runde, die man schon häufiger gefahren ist und trotzdem fällt es einem heute unglaublich schwer. Aber dann trotzdem das zu Ende zu bringen. Also bring eine Sache zu Ende, das ist immer ganz wichtig. Danach kann man sich hinsetzen und kann dann in Reflexion gehen. Aber währenddessen, da hatte ich ja vorhin gesagt, zu grübeln und nachzudenken, ist der falsche Ansatz. Währenddessen sollst du machen.
Du hast jetzt gesagt, bei den Kindern ist es so zu beobachten, wenn sie einmal das Erfolgserlebnis hatten, dass sie das dann eben auch mit ins Leben nehmen. Kann man das auch als Erwachsener noch haben? Dieses Phänomen oder wird das, je älter man wird, schwieriger, dass da ein so ein Aha-Erlebnis schon ausreicht, um das Ganze, die ganze Einstellung zu ändern?
Nee, das funktioniert immer in jedem Alter, weil das ist ja wirklich, unser Gehirn ist ja gleichermaßen, verändert sich dann in der Form nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist natürlich die Frage, wie prägend ist das Erlebnis und wie geht man mit um? Also die Reflexion ist entscheidend. Und man hat es oft, dass ältere Menschen sehr, sehr oft dann nicht mehr so offen sind für neue Dinge. Und das natürlich, du brauchst eine gewisse Offenheit, lass dich drauf ein. Da gehört auch wieder das Wort Mut dazu. Du musst dich natürlich auch erstmal auf so eine Sache einlassen und das ist ganz wichtig. Aber ansonsten klappt es immer. Und das sieht man ja bei älteren Menschen, dass man ja mit 80 sich nochmal verliebt und dann auf einmal eine Fremdsprache lernt, gell? Oder dass man eben wirklich wie viele dann sind im Ruhestand, kaufen sich ein schönes Rennrad und haben jetzt die Zeit und das Finanzielle, die Möglichkeit, dann eben auch sich Träume zu erfüllen auf dem Rennrad. Ne? Irgendwo ein Rennrad, Klassiker mitzufahren oder eben auch mal einen Trainingsurlaub auf Mallorca zu machen oder das erste Mal in seinem Leben 10.000 Kilometer im Jahr zu fahren. Das sind Dinge, die gehen immer. Wie gesagt, man braucht immer dieses für sich, dieses Warum und man muss darauf hinarbeiten.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlussplädoyer, was du gerade gehalten hast. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Einblicke und hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer da doch die ein oder andere Strategie rausgenommen haben, um dann doch vielleicht an den eigenen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, ob das nun beim Sport ist oder ob das im Beruf ist, im Familienalltag. Es gibt ja dann doch viele Situationen, wo, glaube ich, ein gesunder Kopf auch weiterhilft.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich da einen Beitrag zu leisten konnte. Und wie gesagt, die Leute wollen immer so schnelle Tipps und Hacks. Das ist immer nicht so förderlich. Wichtig ist mir, dass ich vielleicht hier mal die Bedeutung der mentalen Seite hier aufzeigen konnte und dass ich ein paar Ideen geben konnte, Bewusstsein schaffen konnte, dass die Menschen sich einfach, die Zuhörer, mehr mit sowas auseinandersetzen. Und da gibt es genügend Wissenskanäle, allen voran euer Magazin natürlich, um da auch wirklich den ein oder anderen Tipp sich gezielt zu holen.
Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Danke, Konrad. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@roadbike.de. Folgt uns auf Social Media, schreibt uns da auch gerne Nachrichten, wenn euch Themen interessieren. Und ich sage Tschüss und bis in 2 Wochen wieder.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.